Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Unstoppable Together, deinem Podcast für moderne Zusammenarbeit. Wir werden heute über ein Framework reden oder man könnte auch sagen, es ist eher ein Mindset oder eine Haltung, die man an den Tag legen kann. Es ist eine Methode, die schon sehr lange existiert und die vor allem Google sehr erfolgreich einsetzt. Ich glaube, seit 1998 sogar schon. Ja, da werden wir heute drüber sprechen. Ich spreche über das Framework OKR. Und zwar eine Messmethode, eine Zielmethode, könnte man sagen. Da werden wir heute tief einsteigen und schauen, wie das Teams helfen kann, besser zusammenzuarbeiten. Wir werden aber auch gucken, wie das Organisationen komplett helfen kann. Man kann OKRs auf verschiedenen Ebenen aufstellen und nachvollziehen. Wir werden aber auch in das Framework selbst sehr, sehr tief einsteigen und schauen, was macht das Ganze aus? Ist es wirklich einfach nur eine Messmethode oder ist das Ganze auch ein bisschen mehr und was kann man damit sonst noch so machen? Aber ich werde nicht alleine darüber sprechen, sondern ich habe einen Gast hier und dazu sage ich erstmal recht herzlich willkommen und magst du dich einmal kurz den Zuhörerinnen da draußen vorstellen?
Ja, hallo. Danke, Florian. Ich bin Nathanael Mignon. Ich arbeite als Business Consultant bei der Comunado und habe im IT-Umfeld insbesondere lange Erfahrung in verschiedenen Organisationen und verschiedenen Kunden und mich in den letzten 10 Jahren entwickelt mehr in die Richtung Organisationsentwicklung, Strategiearbeit auch für Unternehmen und Organisationen. Und da bin ich relativ spät im Vergleich zur Lebenszeit des Themas zu OKR auch gekommen. Und das treibt mich in den letzten Jahren, in den letzten wenigen Jahren recht intensiv, obwohl du hast schon gesagt, das ist eigentlich nicht ganz junges Thema. Ja, also du hast schon die Dinge genannt, die ganz berühmt sind, die die meisten vielleicht damit assoziieren, die es mal gehört haben. Google hat es groß gemacht. Es ist ein Thema für Wachstum. Es sorgt für Alignment in Organisationen, um sich gemeinsam auf große Wachstumsziele auszurichten. Und einige andere Dinge, die du schon genannt hast, da sollten wir vielleicht so Punkt für Punkt noch mal ein bisschen reingehen, weil ja, OKR wird als vieles bezeichnet. Da wollte ich heute auch mit dir ein bisschen drüber philosophieren, wie wir es denn sehen.
Ja, da werden wir auf jeden Fall gleich ganz tief einsteigen. Es ist ja eine Methode, die jetzt vor allem hier in Deutschland noch nicht so lange so bekannt ist. Klar, wir kennen die auch seit den 90ern, aber ich habe so das Gefühl, so die letzten 3, 4, 5 Jahre erlebt hier so einen richtigen Boom. Es gibt mittlerweile Konferenzen, die man besuchen kann, wo es nur um das Thema OKRs geht. Also da hat sich mittlerweile einiges getan und viele der Unternehmen ja, setzen das mittlerweile sehr, sehr aktiv auch ein. Ja, aber bevor wir da gleich ganz tief einsteigen, lass uns erstmal so ein bisschen allgemeiner über das Thema moderne Zusammenarbeit und dem Thema Modern Workplace so ein bisschen sprechen. Was bedeutet das denn für dich aus deiner Sicht?
Moderne Zusammenarbeit hat für mich vor allem viele Dimensionen. Ne? Also häufig wird da erstmal an Werkzeuge gedacht und wie arbeiten wir technisch zusammen. Da haben wir gerade in den letzten Jahren natürlich einen ordentlichen Boost erlebt durch von außen erzwungene Fortschritte. Andererseits wird auch häufig oder schon seit längerem intensiv über den Begriff New Work gesprochen, der dann oft mit vielen Post-its an Wänden und beschreibbaren großen Wandflächen und bestimmten Methoden oder Formen des Brainstormings und Zusammenarbeitens assoziiert wird, so nach meiner Wahrnehmung. Ich finde, das läuft alles zusammen. Wir brauchen Tools, die sind aber nur ein Mittel zum Zweck. Wir brauchen Methoden. Und wir brauchen eine bestimmte Form von Organisation und auch von Führung insbesondere. Also das sind so wichtige Dimensionen, die ich da sehe.
Du sprichst das Thema Führung an. Wir hatten ja jetzt schon einige Folgen hier auch im Podcast zum Thema Führung. Was meinst du, vielleicht mal so ein kleiner Exkurs, deiner Meinung nach, macht das momentan so aus? Also gibt es eine bestimmte Methodik an Führung? Gibt es ein bestimmtes Mindset? Gibt es bestimmte Muster, die momentan wichtig sind?
Also ganz im Zentrum steht für mich das Thema Vertrauen, und zwar in alle Richtungen, von den Führungskräften an ihre Mitarbeitenden. Stichwort hybrides Arbeiten. Auch wieder, was uns in den letzten Jahren an vielen Stellen aufgezwungen wurde und was das zur Erkenntnis geführt hat, das ist eigentlich ganz gut, die Flexibilität zu haben, da zu arbeiten, wo es für mich am besten ist, da wo es geht, wo es möglich ist für mein Arbeitsmodell. Und so, dass wir die Menschen einfach sehr verteilt haben und die Führungskräfte nicht mehr so führen können, wie sie es früher oft gemacht haben. Es gibt ja immer noch in manchen Unternehmen die Ansicht bei den Führungskräften anscheinend, dass nur Leute, die im Büro sind, die ich sehen kann, dass die am Rechner sitzen und irgendwas klicken, dass die arbeiten. Ich beobachte das gerade bei vielen großen Organisationen jetzt jüngst wieder, die Leute versuchen zurückzudrängen in die Büros. Und das halte ich für grundverkehrt. Führung muss sich da weiterentwickeln, Vertrauen haben und eben auch andere Steuerungsmöglichkeiten haben. Zum Beispiel durch klare Zielsetzungen und das Vertrauen, dass die Menschen alle wollen. Die wollen ja mitarbeiten. Sonst sind sie eh nicht lange da.
Das stimmt, ja. Also glaubst du, es ist ein fehlendes Vertrauen, ein falsches Führungsverständnis, dass die Unternehmen deswegen die Leute wieder ins Büro zurückholen? Es ist ja, vielleicht ist es medial auch so ein bisschen ausgeschlachtet, aber gerade IT-Unternehmen, also die, die eigentlich das Setup ja haben und auch das Mindset haben sollten, sind die so besonders sagen, hey Leute, kommt wieder ins Büro zurück. Also ob das jetzt SAP ist, ob das Microsoft ist, Google selbst hat es auch angekündigt, dass die Leute eher bitte im Büro arbeiten sollen, Apple sowieso, also auch diese ganz großen, Meta, Amazon, vertrauen die ihren Mitarbeitenden nicht?
Vertrauen ist das, was mir am auffälligsten erscheint dabei. Die spüren natürlich auch die Notwendigkeit, die Mitarbeitenden zu binden und haben vielleicht Angst vor viel Fluktuation, weil wir haben gemerkt, es ist ziemlich einfach, aus dem Homeoffice das Unternehmen zu wechseln. Ich schicke den einen Rechner weg, kriege einen anderen Rechner vom anderen Unternehmen und arbeite am selben Ort weiter, auf ähnliche Art wie vorher wahrscheinlich. Aber das ist, kann man auch als Vertrauensthema betrachten, Vertrauen in unsere eigene Bindung als Unternehmen. Da muss es andere Mechanismen geben, als die Leute ständig bei mir zu haben und zu sehen, ob es ihnen, wie sie sich fühlen. Also da muss man sich Mechanismen einfallen lassen. Andere auffällige Gründe, warum die Leute zurückkommen sollen ins Büro, Produktivität halte ich für gewagt als Grund.
Halte ich auch für gewagt. Also gerade IT-Unternehmen wäre das eine komische Ausrede, wenn die das nicht hinbekommen. Bei anderen Unternehmen kann ich das vielleicht verstehen, die etwas konservativer sind und die auch immer noch nicht die Ausstattung so 100% haben. Aber bei einem IT-Unternehmen zählt diese Ausrede leider nicht. Das kann es auf jeden Fall am Ende des Tages nicht sein. Ich glaube, es ist sehr vielseitig. Ich glaube, diesen Thema, was du angesprochen hast, dieses ganze kulturelle Thema, klar, das geht natürlich ein bisschen verloren. Gerade IT-Unternehmen, Microsoft, Google etc., die sind über Teams groß geworden. Also gerade Google, wenn wir da jetzt auch mal später nochmal einsteigen über die OKR-Methode, da zählt das Team halt sehr, sehr stark. Und ein Team bildet sich halt vor Ort immer ein bisschen einfacher als rein Remote oder Hybrid über verschiedene Zeitzonen hinweg, über verschiedene kulturelle Aspekte, über verschiedene Sprachen. Das weiß jeder, dass das nicht es einfacher macht. Klar geht das alles, es macht es trotzdem nicht einfacher. Und wenn man einfach zusammen in einem Büro sitzt, stärkt es automatisch schon mal das Teamgefühl. Man kriegt mehr voneinander mit, man lernt privat auch etwas von der Person, man geht zusammen mal einen Kaffee trinken, man isst zusammen Mittag. Und das gibt eine ganz andere Teamdynamik, die sich in so einem Moment entwickeln kann. Und es ist einfach ein bisschen anstrengender, wenn ich das Ganze hybrid mache, weil ich muss natürlich Formate schaffen, die diese Dinge ausgleichen, wie zum Beispiel mal einen digitalen Kaffee zu trinken. Ich muss extra Meetings machen, wo eben so ein Austauschformat stattfindet. Ich muss die Leute zu viel mehr asynchroner Arbeit und Dokumentation in Anführungsstrichen zwingen, damit diese Teile auch bekannt sind. Was für Gedanken machen die Personen sich jetzt gerade? Was denken sie über bestimmte Themen, die das Unternehmen einfach auch gerade adressiert oder die Welt, die von außen, der Markt, der von außen vielleicht reindrückt? Und das sind Dinge, die bespricht man halt bei einem Kaffee innerhalb von 5 Minuten mal. Aber wenn man halt alleine im Homeoffice ist, schreibt man diese Dinge natürlich nicht auf, weil es fehlt der 1-zu-1-Austausch Minimum mit einer anderen Person, um auch diese Reflexion zu bekommen an der Stelle, was da gerade so passiert. Und über diese Reflexion, über diese Kommunikation finden ja dann auch wieder weitere Themen statt und werden ja teilweise auch sehr starke Ideen dann generiert.
Also definitiv alles richtig. Insbesondere bin ich überzeugt, dass es die Anlaufstellen braucht, also Standorte, Büros, wo die Menschen zusammenkommen können und dass es Anlässe braucht, um sich zu treffen, um diesen Flurfunk, den Kaffeeklatsch und sowas zu ermöglichen. Ich glaube nur, dass es nicht jeden Tag so sein muss. Vielleicht einmal in der Woche oder wir haben zum Beispiel gerade jetzt letzte Woche ein Standorttreffen gehabt hier, wo Leute, die teilweise so weit weg vom Standort arbeiten, dass sie nur für ein besonderes Event mal herkommen können, weil es sich sonst nicht lohnt, 1,5 Stunden hin und 1,5 Stunden zurückzufahren. Und das war sehr wertvoll. Also das sollte man schon machen. Anlässe bieten, Orte bieten und ja, die Rolle des Büros vielleicht einfach umdenken. Wofür ist das der richtige Ort? Was ist sinnvoll? Was machen wir da? Offsites organisieren, dass man sich nochmal woanders trifft, um diese menschliche Ebene, das 1:1 und die informelle Kommunikation auch über Dinge, die tatsächlich dann doch zu Produktivität führen, die wichtig sind, zu ermöglichen. Da bin ich völlig bei dir. Was du noch angesprochen hast, Thema asynchrone Dokumentation und sowas, das halte ich auch für wichtig, wenn man im Büro arbeitet. Also das, da denke ich zumindest Sachen rein, die einfach nötig sind, um Sachen ja zu dokumentieren, nachzuhalten, verfügbar zu haben. Es kommen ja auch mal neue Leute ins Team und die sollen Sachen wiederfinden oder mit aufnehmen können, die älter sind. Das ist aber sowieso eine Disziplinsache, die an vielen Stellen nötig ist, denke ich.
Ja, definitiv. Also das ist nicht nur ein Thema für hybrides Arbeiten, sondern asynchrone Dokumentation sollte immer stattfinden und ist absolut notwendig. Allein schon zum Wissenstransfer und zur Speicherung, zur Weitergabe, auch zum Wachsen natürlich ganz, ganz wichtig. Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Effizienztreiber auch asynchrones Arbeiten. Wenn wir nochmal auf das Thema Mindset von Teams und Organisationen draufschauen, fehlt dir noch etwas, was Organisationen Stand heute ganz dringend nacharbeiten sollten?
Das nächste, was mir einfällt, ist auch nicht neu. Hat auch Peter F. Drucker schon in den 50ern thematisiert, das sind flache Hierarchien. Also wieder beim Thema Führung und Struktur, Organisation. Das spielt aber da eng mit rein, denke ich. Also wie führe ich? Sehr top-down, sehr Management instead of Leadership. Also die beiden Dinge gehört es da auch zu differenzieren. Ich denke, wir brauchen sehr viel mehr Leadership. Nicht vorgesetzten Verhalten, sondern führen durch Vorbild und auf Augenhöhe, durch Helfen und Mitmachen im Gegensatz zu ja von oben runter steuern, weil das die Menschen besser einbindet und stärker aktiviert, stärker motiviert, positiv im Team zusammen zu leisten, ne, zu arbeiten und auf gemeinsame Ziele hinzuwirken.
Ja, da sprichst du auch schon einen Punkt an von unserem Thema heute, auf gemeinsame Ziele hinwirken. Du bringst ja das Thema OKRs mit dir in den Podcast und das ist ja eine Methode, ich lasse dich die dann gleich mal ganz kurz erklären, aber es ist letztlich eine Methode, wo man ja auch gemeinsam vor allem eine Vision, könnte man fast schon sagen, festlegt, an der man arbeitet und vor allem seinen Arbeitsalltag auch danach ausrichtet. Also wenn ich sage, was mache ich denn? Mache ich Aufgabe A oder mache ich B? Dann habe ich eben diese OKRs, die mir helfen sollen, woran ich jetzt wirklich arbeite. Also vielleicht mache ich nur A und B lasse ich sein, weil das gar kein O, Objective, nämlich, also O steht für Objective, was man definiert. Also ein ganz großes Thema sozusagen mir festgelegt habe, wenn ich jetzt sage, wir bauen das tollste Elektroauto der Welt mit der größten Reichweite, dann muss meine Hauptaufgabe im Alltag wahrscheinlich nicht sein, den tollsten Reifen der Welt zu entwickeln oder das beste Lenkrad oder, keine Ahnung, den besten beheizten Rückspiegel, sondern muss ich halt eben an der Batterietechnologie arbeiten oder eben an Seitendingen wie den Reifen, der dann vielleicht die Reichweite erhöht. Und das gibt mir sozusagen ganz viel Fokus ja im Tag. Aber lass uns erstmal allgemein ein bisschen auf der Metaebene über das Thema OKR sprechen. Erklär das doch mal, was bedeutet das denn im Einzelnen?
Ich finde, du hast das schon sehr gut erklärt, was ein wichtiger Aspekt da drin ist, nämlich Fokus. OKR, Objectives and Key Results, ist eine Methode, um Ziele zu setzen und zu verfolgen, nachzuverfolgen. Es geht letztlich tatsächlich darum, nicht eine Strategie zu entwickeln, sondern eine Strategie zu operationalisieren. Also wirklich zu definieren, was tun wir eigentlich, um diese strategischen Ziele zu erreichen und wie stellen wir fest, dass wir den Zielen näher kommen. Nämlich über das Messen der Key Results. Was sind die Schlüsselergebnisse auf dem Weg hin zum Ziel, zum Objective? Und die Methode sieht vor, dass ein Objective, ein qualitatives Ziel, eine wünschenswerte Auswirkung am Ende eines Zyklus ist. Okay, ja, ist auch agil, ist eine weitere Superpower der Methode. Am Ende eines Zyklus möchte ich ein bestimmtes Ergebnis, eine bestimmte Auswirkung erreicht haben. Das beschreibe ich qualitativ, möglichst motivierend und inspirierend, um die Menschen dahinter zu versammeln und dazu zu motivieren, darauf gemeinsam hinzuarbeiten. Die Key Results sind dann eher smart definierte Teilergebnisse, Schlüsselergebnisse, an denen ich den Fortschritt messen kann. Also es sind wirklich Metriken, die ich möglichst zeitnah messen kann und die mir anzeigen, wo stehe ich auf dem Weg hin zum Objective, zu dem dieses Key Result gehört. Haben wir als Superpowers der Methode schon genannt Fokus, denn das sollten alles nicht viele sein, nicht viele Objectives, nicht viele Key Results, sondern das hilft mir auch, mich zu fokussieren, was ist wirklich Teil der wichtigen Arbeit und was eben auch nicht, die Macht Nein zu sagen. Agilität, das heißt, das Ganze findet in Zyklen statt. Ich mache eine Kurzfriststrategie, sollte ich schon haben oder muss ich runterbrechen aus meiner Gesamtstrategie und kann daraus leite ich dann zum Beispiel jährliche Objectives ab, die ich aber, um es zu operationalisieren, weiter runterbreche nochmal auf kleinere Zeiteinheiten. Häufig Quartale, so die Standardzykluslänge sozusagen. Heute setzen viele schon auf Trimester, 3 Zyklen pro Jahr. Und wenn ich das runterbreche, dann komme ich eben der Sache näher, was tue ich denn wirklich konkret? Das ist dann nämlich die dritte Ebene. Objective, qualitatives Ziel, Key Result, messbare Teilergebnisse und darunter Initiativen, Aufgaben, Tasks, Projekte, was auch immer, was wir konkret tun, die Key Results voranzubringen und letztlich das Objective zu erreichen.
Bevor wir jetzt darüber sprechen, warum man das macht, ich glaube, man kann jetzt schon ganz viele Aspekte ableiten von den ersten 10 Minuten, die wir hier auch gesprochen haben, dass es eben ein sehr großes Leitbild auch für einen ist, wenn ich wieder Richtung dezentrale, selbstorganisierte Teams denke, was wir am Anfang mal so ein bisschen angesprochen haben, dann habe ich da eben halt auch eine Ausrichtung. Also ich kann sozusagen meinen Arbeitsalltag nach diesen Dingen gestalten. Aber bevor wir darüber sprechen, lass uns das Thema OKRs nochmal im Einzelnen komplett auseinandernehmen. Fangen wir mit dem Objective erst nochmal an. Erklär doch nochmal oder sag auch mal ein, zwei Beispiele vielleicht, was ein Objective ist. Wie lange gilt es so? Wann stellt man das auf? Ist das so ein Ding für ein Jahr? Ist das etwas, was man für 5 Jahre definiert? Ist das so ein Never-Ending-Ding? Das ist eigentlich meine Vision, das stelle ich mal für die nächsten 30 Jahre auf. Was macht so ein Objective genau aus?
Vielleicht fange ich mit der Differenzierung an, gerade zum Stichwort Vision und Strategie. Also die Existenz eines Leitbildes, bestehend aus Vision, Mission, Strategie, ist eigentlich Voraussetzung. Also OKR dient nicht dazu, eine Strategie zu entwickeln, sondern soll mir helfen, eine Strategie umzusetzen. Also Leitbild existiert und dann setze ich Objectives üblicherweise nicht länger als ein Jahr, also ein Annual Objective, was das für ein Jahr gilt. Und das ist aber auch noch nicht das, was ich operationalisiere, sondern das ist zum Beispiel das, was ich auf Unternehmensebene festlege und auch sage, was sind die Key Results dazu, woran erkenne ich, dass wir diesem Ziel näher kommen. Und dann kann ich die zum Beispiel, es gibt verschiedene Methoden, das dann runter zu kaskadieren, ich kann das delegieren in einzelne Bereiche, Abteilungen des Unternehmens oder ich kann sagen, das sind unsere Annual Objectives und Annual Key Results, guckt es euch an und überlegt euch, wie ihr im jeweiligen Bereich, im jeweiligen Team darauf einzahlen könnt. Setzt euch eure eigenen Objectives und Key Results, eure eigenen OKR-Sets, um daran mitzuarbeiten. Das ist abhängig auch vom Reifegrad der Organisation. Macht man das top-down, also delegiert man Dinge aus den Company-Level-Objectives runter in die einzelnen Bereiche oder sagt man, wir präsentieren das, was wir auf Company-Level haben, auf Top-Level der Organisation und ihr holt euch das ab als Abteilungen und Bereiche und darunter dann nochmal kaskadiert die Teams. Also es kann bis auf die individuelle Ebene runtergehen. Das braucht aber einen gewissen, ja, auch agilen Reifegrad in der Organisation, dass die Teams so selbst organisiert, so selbstständig sind, dass sie sich das Leitbild angucken und sagen, den Rest können wir uns denken, wir werden da schon drauf einzahlen. Und das braucht auch eben wieder das Vertrauen, ne? Von der Führungsebene, die sagt, wir wollen als Unternehmen das und das erreichen und wir glauben daran, dass die Mitarbeitenden das am besten wissen, wie wir da hinkommen.
Ja, das heißt, ein Stichwort können wir schon mal festhalten. OKRs sind auf jeden Fall abhängig voneinander oder können Hierarchien abbilden. Wenn wir jetzt mal bei diesem Beispiel mit dem Auto bleiben, wir wollen das Auto bauen mit der größten Elektroreichweite. Und dann gibt es verschiedene Teams, die sich um gewisse Dinge kümmern. Und dann könnten halt die Leute, die die Batterie herstellen, natürlich auch sagen, okay, wir müssen die effizienteste Batterie bauen. Die Leute, die die Reifen vielleicht herstellen, können sagen, okay, wir müssen ganz effiziente Reifen. Also jeder tut sich sozusagen für sich festlegen, was kann er auf dieses große Thema, nämlich das Elektroauto mit der größten Reichweite zu bauen, einzahlen und da kann dann auch, keine Ahnung, die Karosseriebauer können sich dann Gedanken machen, wie der Stromwert, also der Luftstromwert dann zum Beispiel ist, wie kann ich vielleicht noch leichtere Karosserien bauen etc. Also jeder kann sozusagen etwas dazu beitragen, weil man könnte ja auch sagen, ich will das schönste Auto bauen, während der andere eben das Auto bauen will, was die größte Reichweite hat und dann zahlt man nicht auf die gleichen Ziele ein, weil der eine macht das Auto schwerer, der andere will es leichter machen, der eine will es weiterbringen und das funktioniert nicht im Kontext miteinander. Deswegen sind OKRs so wichtig, weil man eben sich von der Hierarchie, sind wir von ganz oben, von der Organisation, von der Unternehmensstrategie ausgehend, bis theoretisch auf der Einzelpersonenebene runterbrechen kann, was kann ich jetzt dafür tun, um dieses OKR auf der Unternehmensebene eigentlich zu erfüllen.
Ganz genau. Und da hast du schon das nächste Thema angesprochen, nämlich Alignment, also die gemeinsame Ausrichtung oder die Ausrichtung auf diese gemeinsamen Ziele. Sollte sogenannte Alignment-Runden da auch einplanen, wenn man in der Planning-Phase von OKR, wie gesagt, ist in Zyklen geteilt. Am Anfang eines Zyklus ist eine Planungsphase. Also was sind die OKRs jetzt für den kommenden Zyklus? Sollte am Ende, bevor sie ganz feststehen, die OKRs jetzt, ein Alignment stattfinden, wo sich dann die verschiedenen Bereiche mal gegenseitig die OKRs erzählen und dann feststellen, oh, das ist was, da müssten wir eigentlich zusammenarbeiten. Oder wir haben hier Überlappungen, das müssen wir nicht doppelt machen. Und auch, genau das Stichwort, das Auto nicht schwerer machen, wenn wir eine größere Reichweite erreichen wollen, dann vielleicht so mal drüber diskutieren, ist das denn sinnvoll? Bringt uns das auf dem Weg zu dem großen Ziel wirklich vorwärts, wenn ihr das da macht und wir machen was anderes, was sich vielleicht widerspricht. Alignment herstellen ist wiederum eine der 5 Superpowers. Fokus, Agilität, Alignment und Transparenz ist auch für das Führungsthema wieder und für das Motivationsthema. OKRs sollten sich nicht nur vorgenommen und mal vorgestellt abgeglichen werden, um dann wieder isoliert dran zu arbeiten, sondern sollten zentral für alle verfügbar dokumentiert sein, dass jeder Mitarbeitende, jede Mitarbeitende sehen kann, was sind die großen Ziele, was sind die Ziele von meinem Bereich, wie kann ich denn vielleicht da noch mit dran arbeiten. Ich gucke mir das an und überlege, irgendwie fehlt da noch das und das und das passt genau in mein Profil, das ist genau mein Thema, da kann ich mich auch noch einbringen. A, die Möglichkeit dran mitzuwirken und B, die Transparenz zu haben, worum geht's eigentlich in der gesamten Organisation. Stichwort Purpose, auch ein ziemlich strapazierter Begriff in den letzten Jahren, aber der ist auch wirklich wichtig und führt zu erheblicher Motivation, wenn die Menschen einen gemeinsamen Zweck sehen und den begeistert mittragen.
Das klingt jetzt alles sehr einfach. Auch wie ich gesagt habe, wir wollen das Elektroauto bauen mit der größten Reichweite und klar, jetzt ist es irgendwie logisch, ich baue die leichteste Karosserie, ich baue den effizientesten Reifen, ich baue die größte Elektrobatterie etc. Klingt alles so banal? Ist es in der Praxis auch so oder ist das eigentlich viel, viel schwieriger?
Ja, habe ich eben auch schon dran gedacht, weil auf der Ebene des Beispiels jetzt, wir wollen das effizienteste Elektroauto bauen und was gehört alles dazu, das können wir relativ leicht herleiten, was brauchen wir da alles. Aber da sind wir noch ziemlich weit weg von, was tue ich tatsächlich jetzt im Alltag? Was tue ich denn jetzt in den nächsten 8 Wochen, um diesem Ziel näher zu kommen? Das ist ja kein Projekt für 3 Monate, das ist ja ein bisschen größeres Projekt. Und da wird es dann tatsächlich schwierig oder zumindest aufwendig, vielleicht auch ein bisschen unbequem. Das ist der Teil, in der Praxis durchaus unbequem und anstrengend ist, die Dinge runterbrechen und formulieren, sodass sie den Vorgaben, sage ich mal, der Methode entsprechen. Also qualitativ formuliertes Objective, keine Zahlen drin, motivierend und inspirierend, gerne in blumiger, auch unterhaltsamer Sprache auf den Punkt gebracht, worum geht's jetzt, was gilt es jetzt zu erreichen und identifizieren, was sind die Key Results, an denen ich erkenne, dass ich diesem Ziel näher komme. Das zwingt mich dazu, mich mit dem auseinanderzusetzen, worum es eigentlich geht, was wir eigentlich tun und wie sich das runterbrechen lässt. Das macht Arbeit und es erzeugt, finde ich, aber auch eine ganze Menge Wert, nämlich Erkenntnis darüber, was eigentlich wichtig ist und was wir eigentlich tun müssen. Es ist effektiv Arbeit, die ich mir machen muss, um diese Dinge zu formulieren, nur damit ich es da irgendwo stehen habe. Dabei passiert nebenläufig, finde ich, aber sehr viel in Erkenntnis und Wert aus dieser Erkenntnis, weil ich damit herleite, was eigentlich zu tun ist.
Was sind so die größten Fehler, die man bei der Objective-Auswahl oder bei dem Aufstellen machen kann? Also ich denke so an die Art der Formulierung, wer stellt sie auf, wie definiere ich sie, wie viele stelle ich auch auf? Das sind alles so Themen. Also was sind so die größten Probleme hinter der Methode?
Die häufigsten Probleme sind zu viele Objectives, zu viele Key Results. Das zweite große Problem ist, dass Key Results als Aufgaben formuliert werden. Dann entsteht da eine Aufgabenliste, die dann abgearbeitet wird. Also wir müssen das machen, wir müssen das machen, wir müssen neues Material für die Reifen finden. Aber darum geht es eigentlich gar nicht, sondern es geht darum zu messen, etwas Messbares zu haben, damit ich weiß, wo stehen wir eigentlich auf dem Weg dahin. Die Aufgaben kommen noch darunter. Vielleicht sind die Aufgaben sogar schon festgelegt, was wir im nächsten Quartal machen wollen. Dann ist es aber trotzdem wichtig zu wissen, worauf zahlen die ein und was sind die Metriken, an denen ich erkenne, dass sie auch wirken, dass sie funktionieren. Habe ich mir das vielleicht irgendwie überlegt, wir müssen mal dies, wir müssen mal das machen, aber es fehlt die Verbindung hin zum Ziel. Auch da hilft eben OKR festzustellen, ist das überhaupt schlüssig, was ich mir vornehme oder sind das irgendwie in der Luft hängende Aufgaben.
Wie viele Objectives definiert man in der Regel? Also wenn wir jetzt mal von einem Team ausgehen, definiert man da 1, definiert man da 5, definiert man 10?
Es gibt verschiedene Best-Practice-Angaben, so wie es für die ganze Methode schon verschiedene Auslegungen gibt an der einen oder anderen Stelle. Üblich ist sowas zwischen 1 und 5, manche sagen 2 bis 4 oder 2 bis 5 pro Entität, und das kann jetzt das Unternehmen sein, das kann eine Abteilung sein, das kann ein Team sein, sodass sich über eine Kaskade, die sich ja nach unten zieht, wird es dann schon ganz schön breit, wenn man mehrere pro Ebene hat und sich dann wieder die nächste Ebene drunter hängt, wieder mit einer gewissen Breite. Also unter der Maßgabe Fokus ist es gut, wenig zu haben und es auf den Punkt zu bringen. Es werden ja insgesamt in Summe viele durch die Vielteiligkeit der Organisation, durch die Vielzahl der Menschen, die daran mitwirken und durch die Dauer. Es wird ein OKR-Set pro Quartal geben, pro Trimester, pro Halbjahr, je nachdem, wie man den Zyklus setzt. Und das nach und nach immer wieder neue Ziele sein. Aber es zwingt uns auch, darüber nachzudenken, was können wir eigentlich in einer Zeiteinheit, in einem Zyklus leisten. Es ist auch ein häufiges Problem, sich zu viel vorzunehmen.
Da sind wir bei diesem Punkt Fokus, also Learning Nummer 2. Weniger ist hier an der Stelle definitiv mehr. Also Fokus setzen auf die Dinge, die wirklich absolut notwendig sind, um meine Unternehmensstrategie auch zu erreichen, um meine Vision, um meine Ziele, die ich wirklich als Organisation habe, auch umzusetzen. Und gerade wenn man über kurze Zeiteinheiten, lass uns mal so über Quartalseinheiten sprechen, das ist, glaube ich, immer am einfachsten und verständlich. Das ist auch in so einem Zeitraum, den man irgendwie auch gedanklich noch mal ganz gut erfassen kann. Was mache ich die nächsten 3 Monate? Da sind ja meistens auch mal ein paar Urlaubstage und Krankheitstage dazwischen. Also real sind das am Ende ja irgendwie so netto vielleicht 50 Tage, die man aktiv arbeiten kann, wenn man jetzt mal von einer 40-Stunden-Woche noch ausgeht. Und das ist jetzt nicht so viel. Also was schaffe ich sozusagen in 50 Tagen eigentlich zu verändern, um diesem großen Ziel ein Stück näher zu kommen? Und das ist eine Einheit, die kann man irgendwie sich auch mal gedanklich machen. Und wie du schon gesagt hast, ist gar nicht so einfach. Was mache ich denn in diesen 50 Tagen eigentlich wirklich Besonderes, um darauf einzuzahlen? Und ich merke auch bei mir selbst, wir versuchen das auch hier im Unternehmen, es ist gar nicht so einfach, sich auch diesen Fokuspunkt zu setzen und zu sagen, okay, ich committe mich jetzt auch 50 Tage lang etwas zu tun, wo ich vielleicht noch gar nicht weiß, was ich morgen vielleicht eigentlich tun will oder möchte. Und es ist ja auch schön, irgendwie Freiheit zu haben und nächste Woche vielleicht auch nochmal zu switchen. Aber da steht ja auch gerade die Gefahr dahinter, dass ich dann durch dieses ständige Switchen und Themenwechsel und Neues immer toller mit hinterherrenne, dann ja auch meinen Fokus verliere und eigentlich gar nicht an den richtigen Themen arbeite. Okay, also Objectives. Weniger ist auf jeden Fall mehr, sehr motivierend, sehr transparent und vor allem in die Zukunft gedacht aufstellen. Und wenn wir jetzt bei dem Team mal bleiben, müssen wir jetzt noch natürlich Key Results festlegen. Auch da wieder gleich von vorne, wie viele brauchen wir pro Objective und wie sehen die aus?
Auch das sollte eine ähnliche Anzahl sein. Nicht zu viele, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Eine andere Maßgabe ist auch, sie sollten das Objective möglichst vollständig erschließen, dabei aber untereinander überlappungsfrei sein. Also Key Results sollten sich nicht überschneiden irgendwie mit den Dingen, die sie beinhalten. Sie sollten auch nicht voneinander abhängig sein, dürfen also nicht einen Meilenstein eines Businessplans abbilden oder sowas. Und sie sollten das qualitative Ziel möglichst vollständig erschließen. Das heißt, wenn die Key Results alle die Zielwerte erreichen, die wir ihnen geben, dann sollte automatisch das Objective erreicht sein.
Wie sieht so ein Key Result aus? Also was sind auch da wieder so die größten Fehler, also die Do's und Don'ts, die man machen sollte? Schreibe ich da auf, ich will meinen Umsatz um 5% steigern oder wie sieht so ein Key Result aus?
Das wäre ein mögliches Beispiel, ja. Wobei Umsatz ein bisschen kritisch ist als Metrik, da meist erst mit ein bisschen Verzögerung gut zu messen ist, wenn er aus meiner Buchhaltung wieder zurückkommt, Info da zurückkommt. Wichtig ist tatsächlich, dass die Metrik benannt ist, also was der Umsatz an der Stelle und was ist der Zielwert. Steigerung um 5% zum Beispiel setzt voraus, dass ich weiß, wo er jetzt ist. Ganz gut ist auch, oder vielleicht sogar noch ein bisschen besser ist, zu sagen, das ist der Startwert, wo wir heute sind. Er soll das und das erreichen. Also von 9 Millionen auf 9,5 Millionen. Andere Formulierungen sind, soll, wenn es was anderes ist, wie zum Beispiel ein NPS-Score oder eine Google-Bewertung von unseren Gästen, soll immer über 4,0 sein. Dann kann ich sehr zeitnah bestimmen, kann ich im Check-in, Check-ins sollten während des Zyklus, während der Durchführung der Arbeit an den OKRs regelmäßig stattfinden, so wöchentlich zum Beispiel, um festzustellen, wo stehen wir. Dann kann ich im Check-in eintragen, dann sehe ich auf der Entwicklung der Kurve über den Zyklus, wo stehen wir, wie gut sind wir im Hinblick auf das Ziel, das wir uns vorgenommen haben.
Ja, das ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt, an dem man auch versteht, warum Key Results keine Aufgaben sind. Wenn du sagst, ich möchte an der Kundenzufriedenheit arbeiten, vielleicht ist das auch mein Objective, ich möchte das beste Hotel der Welt sein, einfach mal so rausgehauen. Und dann ist eben ein Key Result, ich möchte, dass auch in den Google-Bewertungen sich widerspiegelt, nämlich, dass ich Minimum immer eine 4.0 habe. Und dann überlege ich, okay, wie kann ich daran arbeiten? Und das heißt, die Aufgabenliste, die hinten rausploppt, ist dann, ich muss mir Gedanken machen, was ist denn den Leuten eigentlich wichtig? Vielleicht muss ich eine Umfrage machen. Ist denen eher das Bett wichtig oder das Frühstück? Also woher kommt diese Bewertung am Ende des Tages der Leute? Meckern die, wenn das Frühstück schlecht ist oder meckern die, wenn das Bett schlecht ist oder wenn das Bad zu klein ist? Und dann kann ich an diesen Dingen dann wieder arbeiten und genau daraus dann auch meine Aufgaben am Ende des Tages ableiten. Aber ich habe sozusagen dieses Key Result immer 4-0 und daran muss ich arbeiten.
Genau, und damit haben wir dann sehr schön die Kaskade, so was ist das große Ziel, woran erkenne ich, dass ich da hinkomme, und dann kann ich davon nämlich auch ableiten, was muss ich tun, um das zu realisieren. Und da, finde ich, steckt auch ein großer Wert schon drin auf der Metaebene, nämlich, dass ich mich damit beschäftigen muss. Ich werde gezwungen, mich damit zu beschäftigen, worum es eigentlich geht und wie kann ich das tatsächlich nach vorne treiben, wie kann ich darin besser werden. Besser werden, wachsen ist dann die fünfte Superpower, die wir noch haben in der Methode. Das Growth-Mindset, wirklich nach oben raus, wie zum Beispiel, was du gesagt hast, das beste Hotel der Welt. Das ist jetzt nicht gerade ein alltägliches Ziel, das man mal so einfach erreicht, aber wir können uns das vornehmen. Und dann erreichen wir vielleicht tatsächlich durch diese positive Motivation, diese positive Herausforderung mehr, als wir einfach so erreichen würden.
Ja, das ist ja auch eine Thematik dieses, oder auch eine negative Thematik dieses Frameworks, weil es häufig ja auch so definiert wird, dass man es gar nicht erreichen kann oder dass man es auch gar nicht erreichen soll. Es gibt so diese, gerade in Amerika gibt es so diese Thematik, wenn ich das Objective und das Key Result zu 80 oder die OKRs zu 80% erreiche, dann habe ich eigentlich schon überperformt. Also es muss so groß und so weit in der Zukunft formuliert sein, dass ich es eigentlich gar nicht erreichen kann. Und wenn ich da irgendwie 70, 75 oder 80% erreiche, dann ist es eigentlich schon so ein 1 mit Sternchen. Wenn ich nur so 50% erreiche, dann ist es vielleicht nicht ganz so gut, aber wenn ich an die 80% rankomme, dann habe ich eigentlich schon überperformt. Und das ist ja schon etwas, was jetzt so von klassischen Zielmethoden eher so ein bisschen abweicht. Ich weiß, es gibt ganz viele in der Philosophie da draußen, und wenn man mal so ein bisschen rumforscht und mit Leuten spricht, der eine sagt so, ah ja, ich bin da kein Fan von, lass uns die lieber so formulieren, dass wir auch diese 100% irgendwie erreichen können, weil das irgendwie demotivierend ist. Wenn man dann eher so mit der amerikanischen Seite spricht, die sagt so, nee, ist doch total geil, wenn die Dinger so formuliert sind, dass man sich so strecken muss, da muss ich so ganz viel Change einbauen und mich ganz viel verändern und ganz viel auch drüber nachdenken, was ich wirklich Richtiges mache im Alltag. Und wenn ich 80% erreicht habe, dann kann ich feiern ohne Ende und dann finden wir das alle ganz toll, während andere dann eher so total demotiviert sind und sagen, oh Mist, nur 80% erreicht, 20% fehlen noch, 20%, also ein Fünftel nicht geschafft. Wie erlebst du das so im Alltag? Also was propagierst du, was findest du besser? Sagst du eher so, ja, die 100% müssen auch erreichbar sein oder eher so klassisch, ja, die müssen eigentlich gar nicht erfüllbar sein?
Völlig richtig, das ist sehr unterschiedlich, auch kulturell abhängig. Ne? Also in Deutschland sind diese sogenannten Aspirational Goals oder Stretch Goals, wo man sich sehr strecken muss und mit 80% eigentlich glücklich sein sollte, teilweise schwierig zu etablieren, weil wir haben doch schon das Mindset historisch mehr so 100%, nur 100% zählen irgendwas. Und das ist dann schwierig zu vermitteln. Da braucht es tatsächlich ein Change im Mindset, auch das Vertrauen wieder und die emotionale Sicherheit, dass es kein Fehlschlag ist, 80% oder 75% zu erreichen, sondern dass das ein Erfolg ist. Das kommt aber nicht so einfach und von selbst in die Köpfe und die Herzen der Menschen rein. Deshalb, da bin ich nicht dogmatisch, sage, das muss so oder so sein, sondern wenn ich in einer Organisation eine OKR-Einführung unterstütze und begleite, mache ich immer als spätestens zweiten Schritt mit der Organisation ein sogenanntes Playbook. Wie wollen wir OKR nutzen? Vorher müssen wir noch festlegen, warum überhaupt OKR und dann, wie parametrisieren wir es für uns als Organisation? Wie ist es richtig zu nutzen, um auf das Ziel, das wir damit verfolgen, also warum wir OKR als Methode einsetzen, um das auch wirklich zu stützen und zu erreichen? Das ist unterschiedlich je Organisation und man kann das gerne auch mischen. Sogenannte Committed Goals, die müssen zu 100% erreicht werden. Und Aspirational Goals, würde sagen, das ist jetzt deutlich höher als das, was wir denken, dass wir es erreichen. Also sind vielleicht 130% von dem, was wir für realistisch halten. Und am Ende erreichen wir aber tatsächlich dieses Ziel zu einem so hohen Grad, dass es mehr ist als die 100%, die wir für möglich gehalten haben. Das ist das Growth Mindset und Wachstum, Motivation, positive Herausforderung. Das aber wiederum setzt voraus, dass das zum Beispiel nicht an Erfolgskontrolle von den Menschen gebunden ist. Der Vorgänger von OKR, so als Urahn kann man MBO bezeichnen, Management by Objectives, hatte schon die Idee, die Hierarchien flacher zu machen und durch Zielvorgaben zu führen, aber auch zu messen und die Leute danach zu bewerten, die diese individuellen Objectives bekommen haben und darauf hinarbeiten konnten, ein bisschen losgelöster. Das funktioniert mit OKR, insbesondere im Hinblick auf dieses Wachstumsthema natürlich nicht, weil niemand wird sich fröhlich 130% des für realistisch gehaltenen Ziel setzen, wenn er weiß, dass eine variable Vergütung davon abhängt. Da muss man ein bisschen hingucken, was man wofür macht. Ich empfehle OKR definitiv nicht für das Performance-Management von Mitarbeitenden, die da irgendwie danach zu messen, weil das kollidiert einfach im Denken.
Ja, definitiv. Also es ist ein Strategietool, vielleicht mal so ein Learning Nummer 3, mit dem ich einfach Alignment herstellen kann von der Einzelperson über die Teams, über Bereiche auf der ganzen Organisationsebene und eben an meiner großen Vision, Strategie und Mission arbeiten kann und das eben auch ganz tief runterbrechen kann und sozusagen feststellen kann, dass jeder und jede am Ende auch an diesem einem Ziel arbeitet, was ich habe, wenn wir zum Beispiel bleiben, Elektroauto, dass eben halt jeder auch das Richtige dafür tut. Und wenn er das nicht tun kann, dann dass er auch die Hand heben kann und kann sagen, hey Leute, wir zahlen gar nicht auf diese Unternehmensstrategie ein, was sollen wir denn eigentlich tun? Eigentlich müssten wir uns hier mal verändern. Irgendwie passen wir hier gerade nicht so richtig rein. Dass auch solche Dinge dann auffallen können, dass man sagen kann, okay, hey Leute, hier ziehen ja nur 70% an einem Strang, irgendwie 30% haben wir abgehängt, weil die passen da gar nicht zu. Darüber müssen wir mal ganz dringend reden. Wenn ich jetzt so an Scrum denke, das ist ein festes Framework, wo auch Zeiten definiert sind, wie viel man sozusagen auch in das Framework selber rein investiert, also zum Beispiel in Review-Phasen, in Planning-Phasen und so weiter. Wie sieht es mit dem Thema OKR aus? Wenn wir sagen, wir planen jetzt 4-mal im Jahr, also quartalsweise, wie viel Zeit muss ich investieren für das Aufstellen, aber auch für das Reviewen? Also die Aufzustellen ist ja das eine, aber ich muss ja irgendwie auch daran arbeiten und die am Ende irgendwie abhaken. Mache ich dann auch so ein klassisches Review und sage so, hey Leute, wir haben vorhin OKRs geschafft, sieht so und so aus, das Ergebnis. Oder ist das mehr so ein im Team, hey cool, Haken dran, lass mal die nächsten aufstellen und weiter geht's. Wie sieht es aus? Wie viel Zeit investiere ich da?
Wie viel Zeit fällt mir schwer zu beantworten, aber ich kann mal durchgehen, was die Regelformate sein sollten, die man dafür einsetzt. Also hast es angesprochen, Scrum hat ja einen definierten Zyklus und so sieht es bei OKR auch aus. Die sind sich da sehr ähnlich. Deshalb funktioniert es auch besonders gut in Organisationen und Teams, die schon Agilität im Blut haben, die schon Scrum-Erfahrung haben. Da kann man teilweise die Meetings auch einfach mitverwenden, die Check-ins, Stand-ups. Aber mal von oben her betrachtet, ist OKR auch in 3 Phasen eingeteilt, also ein OKR-Zyklus. Am Anfang Set and Align, wo die OKR-Sets entwickelt werden, abgeglichen werden, um sie dann zu dokumentieren und in die nächste Phase zu gehen, in Execute and Achieve, also in die Umsetzung und das Messen, das Beobachten in regelmäßigen Check-ins. Wie entwickelt sich das, um dann auch die Möglichkeit zu haben, auf die Entwicklung zu reagieren? Also spreche regelmäßig drüber, wo stehen wir und dann kann ich nachjustieren, weil ich erkenne, ob es in die richtige Richtung geht, ob wir schnell genug sind, was müssen wir sonst noch machen. Das kann in sehr agilen Organisationen, kann das ein Daily sein, sonst vielleicht ein Weekly, dass man halt regelmäßig drauf guckt und entsprechend steuert oder feststellt, ja, läuft so. Und dann kommt am Ende des Zyklus auch eine Phase für Inspect und Adapt. Man sollte ein Review machen, also was haben wir erreicht? Die OKR-Sets schließen für den Zyklus mit einem bestimmten Score, feststellen, was haben wir erreicht, um daraus dann auch festzustellen, haben wir vielleicht nicht mutig genug uns die Ziele gesetzt, haben wir uns damit selbst gebremst, weil wir haben sie alle mit über 100% erfüllt, dann waren wir nicht mutig genug. Oder haben wir hier nur 50% erreicht, dann können wir darüber nachdenken, nehmen wir das mit ins nächste Quartal, in den nächsten Zyklus, müssen wir dann noch nacharbeiten, weil es weiterhin notwendig ist, dass wir das noch weiter voranbringen. Und dann sollte es auch eine Retro geben, Retrospektive, in der wir betrachten, was läuft gut in der Methode, in unserem Prozess, was läuft nicht so gut, was sollten wir mal ausprobieren. Zum Beispiel also ein Rückblick prozessual, organisatorisch. Denn ganz wichtig, auch das als Nachricht, eine OKR-Einführung findet nicht in einem Jahr statt, sondern das ist ein längerer Prozess, eine Lernphase, die definitiv vorgesehen werden muss. Also man darf nicht davon ausgehen, dass man sofort Riesenwirkung beobachtet und das Gefühl hat, boah, jetzt ist alles besser geworden. Am Anfang fühlt sich das nach einem neuen Aufwand an und die Ergebnisse sind vielleicht noch nicht so toll. Das braucht Zeit. Also auch da stetige Verbesserung, agiles Mindset. Anfang begleitet, aber einplanen, dass man das ein paar Mal macht und dabei immer besser wird.
Kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, so ein gutes Jahr braucht man auf jeden Fall. Man muss so 2, 3, 4 Zyklen einmal durchlaufen haben. Das fängt ja auch an von der Formulierung. Das klingt jetzt alles so einfach, was wir hier gesagt haben. Aber diese Formulierung ist gar nicht so einfach und so trivial. Also diese Objectives vielleicht noch, Aber gerade diese Key Results, da gibt es eine große Liste an Do's und Don'ts, was man da machen sollte und was man nicht machen sollte. Könnt ihr einfach mal ein bisschen googeln da draußen. Und dann findet ihr da auf jeden Fall ganz viele Templates. Und dann werdet ihr schon merken, hey, ist gar nicht so einfach. Und auch wenn ihr mal an euren eigenen Alltag denkt, ist gar nicht so einfach, das einfach mal so aufzuzählen, worauf man sich wirklich auch fokussiert. Vor allem, wenn man sagt so, hey, mal nur zwei Dinge oder maximal drei Dinge definieren. Und dann würden euch wahrscheinlich noch acht weitere einfallen. Sagt so, was ist denn damit? Und dann fängt mich das Dilemma schon an. Was mache ich denn eigentlich? Wie priorisiere ich an der Stelle? Und wenn die am Anfang nicht so perfekt formuliert sind, dann ist das auch mal so. Also lieber einfach erstmal auch starten und damit mal umgehen und lernen und dann in der nächsten Phase dann vielleicht auch nochmal gucken, dass man es besser formuliert. Du hast ja auch gesagt, ich muss ja auch erstmal gucken, okay, wie ist meine Performance eigentlich so? Wenn ich jetzt sage, hey, ich will meine Seitenaufrufe um 100% steigern, ist das jetzt realistisch? Muss ich mich da arg strecken? Ist das so absolut unerreichbar in irgendeiner Form? Und da ist ja auch so ein bisschen vom Mindset her die Frage, ne? Also wenn ich sowas sehr Unerreichbares definiere, dann muss ich mir im Alltag vielleicht halt auch mal ein paar Tipps und Tricks überlegen, wie ich das dann erreichen kann. Dann darf ich halt nicht so standardisiertes Marketing weiterhin machen vielleicht, sondern da muss ich mir mal neue Methoden überlegen, muss vielleicht neues Personal einstellen, meine Konferenz besuchen, neue Methoden ausprobieren etc. Aber wenn es so ein bisschen Business as usual ist, wo ich sage, ja, ich habe ja eh jeden Tag irgendwie 10% Wachstum und die 100 werde ich schon erreichen, eigentlich muss ich dafür nur noch so ein bisschen zulegen, dann habe ich die schon, dann schreibe ich halt mal einen Blogpost mehr und dann habe ich ein bisschen mehr Besucher und dann passt das schon, dann ist das nicht wirklich schwer zu erreichen zum einen und dann ist das auch nicht sehr motivierend, weil man sich nicht großartig verändern muss. Und das sind Dinge, die man auf jeden Fall lernen muss, erstmal auch so im Alltag, wo stehe ich, wo will ich hin, wie weit kann ich auch gehen, wie formuliere ich diese ganzen Dinge. Und wir haben über ein Thema mal gar nicht gesprochen. Wer trägt denn den Hut für Objective und Key Results? Ist es das Team? Ist es das Unternehmen? Trägt da gar niemand den Hut? Stehen die einfach nur an der Wand? Wir gucken als Team gemeinsam drauf. Vielleicht können wir darüber nochmal so ein bisschen sprechen, wer am Ende auch verantwortlich ist, dass die auch ja, umgesetzt werden.
Wir hatten ja vorhin schon drüber gesprochen, dass OKR-Sets auf verschiedenen Ebenen der Organisation bestehen. Und so werden entsprechend auch Objectives und auch Key Results Einheiten zugeordnet, also einem Team etwa, das daran arbeitet und einer Abteilung, die daran arbeitet, je nachdem, auf welcher Ebene wir uns jetzt befinden. Da steht eine Organisationseinheit drin, die da gemeinsam dran arbeitet, die das führt. Aber noch wichtiger finde ich auf jeden Fall, dass eine Person drin steht. Also es gibt einerseits das Team, andererseits den oder die Verantwortliche. Das muss es geben, damit irgendjemand den Hut auf hat. Es geht auch viel um Verantwortung und Rechenschaftspflicht. Ne? Also wer ist auch zuständig dafür? Wer kümmert sich drum? Der muss nicht alles selbst machen oder die muss nicht alles selbst machen, aber drauf gucken und zum Beispiel beim Check-in berichten und auch gegebenenfalls nach oben berichten. Also ein bisschen Hierarchie ist da schon drin. Aber ich finde es wichtig, man kann das in manchen Werkzeugen, es gibt ja OKR-Tools, um das Ganze zu dokumentieren und zu pflegen. In manchen Werkzeugen kann man einstellen, dass man mehrere Verantwortliche einträgt in ein Objekt, also ein Objective und oder Key Result. Das finde ich nicht sinnvoll. Verantwortungsdiffusion ist irgendwie blöd. Deshalb verantwortlich eine Person, Team gerne eins oder auch mehrere, wenn es ein Kooperationsthema ist, wenn da mehrere dran arbeiten. Aber den Hut muss aus meiner Sicht einer oder eine aufhaben.
Ja, kann ich definitiv bestätigen. Irgendeiner, also den Highlander muss es geben, irgendeiner muss dafür Sorge tragen, dass es umgesetzt wird. Derjenige muss noch nicht mal einen Finger dafür rühren, rein theoretisch, also operativ. Aber es muss jemanden geben, der sagt so, hey Leute, wir haben jetzt hier schon 10 Tage lang nicht darauf eingezahlt, wenn wir jetzt an die 50 Tage denken, das ist jetzt schon ein Fünftel, irgendwie funktioniert das nicht, haben wir vielleicht ein falsches Key Result, ein falsches Objective festgelegt, ist das gar nicht unser Fokus im Alltag, was blockiert hier, was verhindert uns daran zu arbeiten und so weiter. Und das sind, glaube ich, Dinge, die man auf jeden Fall nicht an mehrere Leute verteilen kann, weil wenn man das sagt, hey Leute, ihr seid alle verantwortlich, dann ist dann meistens am Ende niemand verantwortlich.
Und Verantwortung ist ja auch einfach nicht delegierbar.
Genau. Okay, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Methode. Ich kann auf jeden Fall empfehlen, es mal auszuprobieren. Wir machen es auch gerade bei uns im Unternehmen oder auch schon länger mittlerweile im Unternehmen. Wir haben auch gerade im Team jetzt damit angefangen. Wichtig ist aber, und dann halten wir vielleicht nochmal so ein bisschen so ein paar Learnings fest, OKRs ohne Unternehmensstrategie gehen zwar, aber so richtig Sinn machen sie nicht. Weil ich brauche ja irgendeine Thematik, an der ich mich festhalte. Also warum mache ich denn gewisse Dinge in meinem Team? und nach wohin will ich denn springen? Will ich denn überhaupt das größte Elektroauto der Welt bauen oder möchte ich nicht eigentlich das schönste Elektroauto der Welt bauen oder möchte ich eigentlich ein Flugzeug bauen und gar kein Elektroauto? Und das sind Dinge, die muss ich überhaupt erstmal festlegen auf Unternehmensebene und dann kann ich eben anfangen, auf die verschiedenen Ebenen runterzubrechen, Bereiche, Standorte, Abteilungen, Teams, Einzelpersonen etc., vielleicht sogar auf Rollen runtergebrochen. Und kann dann sagen, okay, was kann ich persönlich als Einzelperson, als Team, als Fachbereich tun, um an dieser Unternehmensstrategie einzuzahlen und daran zu arbeiten. Und das schafft eine Menge Transparenz, eine Menge Alignment auch. Und so kann man vor allem auch einen ganzen Fokus von einer Company herstellen. Also wie schaffe ich es, dass jeder und jede an einem Ding arbeitet? Und zwar genau an dem einen richtigen, was wir hoffentlich gemeinsam festgelegt haben, nämlich die Vision und die Ziele der ganzen Organisation. Und da sind wir da so ein bisschen am Anfang des modernen Arbeitsplatzes und sprechen genau über die gleichen Themen wieder. Ne? Alignment, Thema Fokus, Thema Transparenz. Und dann ist es auch egal, wo ich arbeite, ob ich am Strand sitze, ob im Homeoffice bin oder in der Firma. Solange ich eben weiß, woran ich arbeite und wie ich meinen Mehrwert stifte, ist es egal, wann und wie und wo ich arbeite.
Genau, und das erfordert aber auch das entsprechende Mindset in der Unternehmensführung, dass das so funktionieren kann.
Ja, das ist bestimmt ein Thema für eine andere Folge, wie man das herstellen kann. Das ist auf jeden Fall ein größeres Thema, als, glaube ich, OKRs einzuführen, dieses Mindset zu verändern. Vielleicht das nochmal ein Thema anschneiden. Wie starte ich denn? Sollte ich mir von Anfang an Hilfe holen? Brauche ich einen OKR-Coach? Sollte ich erstmal eine Konferenz besuchen, eine Schulung besuchen? Sollte ich ein bestimmtes Buch lesen, dann erstmal loslegen? Oder sage ich einfach, nee, es reicht jetzt hier, diesen Podcast zu hören, jetzt weiß ich eigentlich schon alles. Jetzt lege ich einfach mal los und probiere das mal ein Quartal und danach mache ich erstmal ein Review und gucke, dass ich Hilfe bekomme. Was wären so deine Tipps und Tricks zu starten?
Also eine Lernkurve, hatte ich schon angesprochen, gibt es immer. Sie wird deutlich verbessert, sage ich mal, wenn ich nicht einfach aus der hohlen Hand nach einem Podcast starte, aber auch nicht zu viele Bücher gelesen habe. Denn je mehr ich lese, desto größer ist die Gefahr, völlig verwirrt zu sein, weil es eben schon unterschiedliche Interpretationen gibt, respektive unterschiedliche Schwerpunkte, die gesetzt werden. Und deshalb ist für mich das Allerwichtigste immer, am Anfang drüber nachzudenken, und dazu brauche ich wahrscheinlich Sparring und Moderation, ist OKR eigentlich passend für das, was ich brauche? Was ist mein Ziel dabei, OKR einzusetzen, um dann vielleicht auch desillusioniert zu werden, zu sagen, OKR ist nicht das Richtige dafür. Also ich habe das einfach jetzt bei sehr vielen Unternehmen beobachtet, die gesagt haben, oh, coole Methode, hat Google groß gemacht, das machen wir. Und dann entstehen da Dinge, die versuchen, in OKR das Performance-Management der gesamten Organisation abzubilden, weil es, naja, ohne klare Zielsetzungen gelaufen ist. Also jetzt bin ich bei der Zielsetzung auf der Metaebene, also Zielsetzung für den Einsatz der Methode. Warum gerade diese Methode? Die hat nun mal bestimmte Eigenschaften, die bestimmte Dinge ermöglichen und unterstützen. Andere Sachen machen sie aber nicht. Deshalb finde ich das immer den wichtigsten Punkt am Anfang, um das richtig aufzusetzen. Was ist das Ziel dahinter? Worum geht's uns? Und dann, wie gestalten wir es für die Organisation? Deshalb ist mein Plädoyer auf jeden Fall, sich auf jeden Fall am Anfang für eine gewisse Zeit, für 2-3 Zyklen vielleicht, jemanden als Unterstützung reinzuholen, der oder die das begleitet, der den Aufbau mitmacht und der oder die auch entsprechend zu dem passenden, also der passenden Auslegung und Ausgestaltung für die Organisation die internen OKR-Coaches mitentwickelt. Also es braucht auf jeden Fall interne Personen, die so ähnlich wie Scrum Master, das ist wirklich gut vergleichbar, die methodische Steuerung innehaben und unterstützen in der Organisation. Und die können das mit der Zeit dann auf jeden Fall übernehmen, sodass dann die externe Begleitung nicht mehr so nötig ist. Vielleicht dann nochmal zu einer Retro immer mal wieder, dass man sich da wieder ein bisschen Input reinholt. Aber mit der Zeit sollte das selbst laufen. Am Anfang halte ich es für wichtig, das begleiten zu lassen.
Ja, würde ich auch unterstreichen. Also man kann definitiv mal anfangen, klar, muss aber sich im Klaren sein, dass es am Anfang nicht so effektiv ist und man auf jeden Fall erstmal so ein bisschen im Trüben fischt und viele Dinge auf jeden Fall erstmal ausprobieren muss. Und es sind jetzt auch keine so kleinen Zyklen mit 3 Monaten. Das heißt, die Lernkurven sind jetzt nicht irgendwie täglich oder so da, sondern man hat dann schon so ein paar Monate, die ins Land gehen, bis man dann vielleicht auch so die ersten Aha-Momente bekommt. Auf jeden Fall, wie du auch gesagt hast, es ist nichts, was ich ausprobiere und nach 3 Monaten perfekt läuft. Das sind Dinge, die muss man einfach mal mindestens 1 Jahr machen, um auch diese ganzen Effekte so richtig zu spüren und zu merken, okay, dass jeder auch an diesem Alignment arbeitet am Ende des Tages und auch sich in dieser Formulierung am Ende auch leichter tut. Also wie gesagt, Objective und Key Results zu definieren und zu formulieren, ist nicht so einfach. Das macht man nicht mal eben in einem 10-Minuten-Meeting, sondern da muss man sich schon mal ein bisschen Zeit für nehmen. Und im Zweifel ja auch ein bisschen auf Zahlen drauf gucken. Es ist schön, wenn ich sage, ich will den Umsatz steigern, wenn er mir vorher gar nicht bekannt ist, dann bringt mir dieses Key Result am Ende auch nichts, weil ich es nicht mal messen kann. Und das ist natürlich auch sehr wichtig. Ich muss weiterhin natürlich irgendwie auch beweisen können, dass ich da einen Fortschritt erreicht habe.
Um da vielleicht auch nochmal ein bisschen Fleisch an den Knochen zu geben, ein Beispiel, ein Kollege von mir hat über mehrere Jahre OKR-Einführung in einem Unternehmen begleitet und er berichtet, dass die alleine rund 2 Jahre gebraucht haben, um das nötige Mindset zu entwickeln. Also kommt ja auch immer darauf an, wo man als Organisation herkommt und steht. Wie ist das Mindset im Moment? Wie ist die Kultur? Wie funktioniert es bisher in der Führung und Organisation mit Zielen auch? Wie viel Entwicklungszeit brauche ich dann noch, um mit der Methode effektiv arbeiten zu können? Die mussten wirklich über 2 Jahre etwa das Mindset entwickeln, um dann effektiv in der Methode zurechtzukommen.
Ja, halt man das Learning auf jeden Fall auch noch fest. Also nichts Kurzfristiges. Auf jeden Fall überlegen, warum wollt ihr das einführen? Nur weil es ein schöner Trend ist oder toll klingt bei Google, muss man es nicht automatisch umsetzen. Überlegt euch den Hintergrund, überlegt euch das Ziel und vor allem startet mit einem etwas längerem Atem, mal mindestens 1 Jahr auch auszuprobieren. Und vor allem, wenn ihr sagt, hey, ich bin auf jeden Fall überzeugt davon, dass ich das machen möchte, dann holt euch auf jeden Fall externe Hilfe, gerade wenn ihr die in-house nicht habt. Holt euch da auf jeden Fall einen Berater, Beraterin. Da gibt es unzählige mittlerweile, auch zum Glück in Deutschland, die sich darauf spezialisiert haben. Ein Buch zu lesen schadet auf jeden Fall nicht, aber ich kann es auf jeden Fall auch unterstreichen, dadurch, dass die Methodik, je nachdem, wer sie gerade referiert, ein bisschen unterschiedlich auch gesehen wird. Es ist auf jeden Fall gut, sich da nicht verwirren zu lassen, gerade wenn ihr mehrere Bücher lest. Der eine sagt dann eben Stretch Goal, der nächste nicht und dann kann man auch sehr schnell aus dem Rhythmus kommen. Da muss man so ein bisschen auf sich selber schauen. Was brauche ich in meinem Alltag? Was kann ich im Team auch leisten, in der Organisation auch leisten? Was möchte ich auch erreichen? Wie möchte ich es auch erreichen? Und da eben deinen eigenen Weg auch finden, weil es gibt kein OKR by the book 1:1, was jeder definitiv gleich macht, sondern das macht jedes Unternehmen ein bisschen unterschiedlich. Und ich glaube, da liegt auch so ein bisschen die Stärke, dass man es eben einfach auf sich auch adaptieren kann und anpassen kann. Und du hast ja schon gesagt, eine Power ist Agilität. Und es wäre komisch, wenn ich es nicht anpassen könnte und es ganz steif wäre, wenn es agil sein sollte.
Ganz genau.
Ja, vielen Dank, dass du uns die Methode einmal ein bisschen näher gebracht hast. Ich glaube, wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen reflektieren, auch auf den Anfang, dass das Unternehmen sehr weit bringen kann, weil es eben einfach auch von der Einzelperson bis zur Unternehmensstrategie ein sehr großes Transparenz- und Alignment-Thema ist und damit natürlich sehr auf so einen modernen Arbeitsplatz einzahlt, weil es natürlich ganz viele Seiteneffekte hat, wie kann ich arbeiten, wie kann ich asynchroner arbeiten, wie kann ich auch an den richtigen Dingen arbeiten. Ja, also wenn ich im Homeoffice daheim sitze und habe keinen Kontakt, was mache ich denn eigentlich? Worauf zahle ich ein? Das hat ja viel dann auch mit Wertevorstellungen zu tun. Mit dem Purpose ja auch. Ne? Also wenn ich merke, hey, das, was ich hier im Alltag gerade tue, das zahlt auf die große Unternehmensstrategie ein, das tollste Elektroauto zu bauen mit der größten Reichweite. Die Schraube, die ich jetzt entwickelt habe, die nochmal 10% leichter ist, die hat jetzt dazu beigetragen. Das motiviert natürlich auch im Alltag. Und diesen Spirit kann man auf jeden Fall durch OKRs mitnehmen. Allerdings, ich kann das nicht einfach einführen und am nächsten Tag ist das so, sondern daran muss man arbeiten. Das kann man auf jeden Fall so festhalten. Nathaniel, ich würde sagen, die letzten Worte, die gehören auf jeden Fall nochmal dir.
Ja, danke, Florian. Das war ein super Gespräch, hat Spaß gemacht und ich finde es wichtig, genau das auch zu vermitteln an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist ein spannendes Thema, aber es darf nicht so ungeprüft irgendwie in die Organisation geschleppt werden und sagen, das ist jetzt die große Sache, die uns so richtig vorwärts bringt. Und es gibt aber im weiteren Verlauf, wenn man diesen Weg einschlägt und sagt, das ist etwas Gutes, das funktioniert für uns, lasst uns diesen Berg in Angriff nehmen und diese Lernkurve annehmen. Da gibt es noch viel mehr zu entdecken. Wir haben noch viele Sachen nicht angesprochen, die auch ganz spannend sind, die man mit zunehmendem Reifegrad dann noch einbauen kann, wenn sie passend sind. Also ich finde es eine tolle Methode und die sehr gut modernes Arbeiten und moderne Führungskultur auch unterstützt. Deshalb plädiere ich durchaus dafür, das auszuprobieren bzw. sich Beratung zu holen, um festzustellen, ist das was für uns, ist das etwas, was uns organisatorisch auch weiterbringt, dann kann da was richtig Gutes und Cooles draus werden, dass die Mitarbeiter und die Mitarbeitenden auf jeden Fall mitnimmt und auch zufriedener macht und produktiver macht.
Ja, wenn ihr da draußen jetzt produktiver geworden seid durch den Podcast, dann würde mich das auf jeden Fall sehr, sehr interessieren. Schreibt doch euer Feedback sehr gerne an modernwork@seibert.group. Vor allem, wenn ihr die Methode jetzt anfangt einzuführen oder ihr habt sie vielleicht gerade eingeführt und habt schon erste Erfahrungen gesammelt, dann sprecht uns beide doch sehr, sehr gerne einmal an. Wir werden unsere LinkedIn-Profile in den Shownotes verlinken, da könnt ihr uns kontaktieren und eure Erfahrungen einmal teilen. Und falls ihr Lust habt, vielleicht auch einfach mal mit in den Podcast hier reinkommen und mit uns darüber diskutieren, wie so eine OKR-Methode auch wirklich funktioniert, beziehungsweise über welche Stolpersteine ihr vielleicht am Ende des Tages auch gefallen seid. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich noch über eine Bewertung auf Spotify und Apple Podcast freuen. Und ansonsten würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Vielen Dank. Tschüss.
Dankeschön. Tschüss.